Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 3. Juni 2024. Es ist der Montag. Zweite Woche von der Session. Dominik Feusi und Markus Somm. Zweite Woche von der Session. Das heisst, heute kommt in Ständerat eine interessante Vorlage.
Dominik, ja, das ist der sogenannte Kuhhandel, der Ukraine-Armee-Deal, wo Marianne Binder, Ständerätin Aargau-Mitte, und Andrea Gmür, Ständerätin Luzern-Mitte, in der Sicherheitspolitischen Kommission aufgeleistet haben. Damit sollen 11 Milliarden Franken für den Wiederaufbau der Armee und 5 Milliarden Franken für die Ukraine-Hilfe an der Schuldenbremse vorbei in einem eigenen Gesetz beschlossen werden. Und es scheint eigentlich, dass das nicht eine Mehrheit wird bekommen. Der Deal hat keine Unterstützung im Bundesrat, keine in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Nationalrat und keine in den beiden Finanzkommissionen. Und trotzdem, Marianne Binder sagt heute in einem Interview, ja, was gibt es denn für Alternativen, wenn man die Armee wieder aufbauen will? Und da hat sie natürlich einen Punkt.
Genau, das ist ja der Punkt. Also, dass man einfach wirklich eigentlich sieht, man hat zu wenig Geld für die Armee, man muss etwas machen. Was mich stört an dem ganzen Deal ist im Prinzip, es ist wieder so voreiliger Gehorsam. Oder? Man kommt erstens, die 5 Milliarden Ukraine, sind wir ehrlich, das ist eine Zahlung an die EU, ohne Gegenleistung. Oder? Wenn man schon viel und grosszügig die Ukraine unterstützt, dann hätte man wenigstens etwas in den Verhandlungen über das Rahmenabkommen rausholen. Das hat man nie gemacht. Das ist mal das Erste, was mich total stört. Ich wäre absolut dafür, dass man sogar richtig viel Geld einsetzen für die Ukraine, wenn wir dort gute Konzessionen bekämen bei den bilateralen Verträgen. Natürlich wollen wir kein Rahmenabkommen, aber wir wollen vor allem bei der Personenfreizügigkeit, dort brauchen wir eine Konzession. Für das hätte ich kein Problem, wenn man Geld ausgibt. Das ist das Erste. Für die Armee habe ich sowieso kein Geld, aber kein Problem. Aber warum könnte ich nicht einmal zuerst einen Tatbeweis erbringen und einfach mal neu mehr sparen? Einfach mal neu mehr. Einfach 20 Millionen.
Milliarden.
Irgendetwas, wo man einfach merkt. Ja, ja, das ist klar. Also eben, es muss viel sein. Aber einfach, das ist ja da, was stört. Oder? Ich bin absolut bereit, irgend später mal darüber zu reden. Gut, vielleicht brauchen wir wirklich einen Sonderfonds Armee, wie wir das für den ÖV und alle anderen Geschichten auch machen. Aber zuerst wird jetzt
ja, und man könnte also da auch in das Gesetz reinpacken. Man könnte ja sagen, in das Gesetz packt man rein 5 Milliarden für die Ukraine, 11 Milliarden für die Armee und dann 10 Milliarden sparen noch beim Bundeshaushalt. Also das ist das Verrückte, die Bürgerlichen checken nicht, wenn man dann schon Sachen miteinander verbindet, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Gut, Marianne Binder redet, natürlich gibt es einen inneren Zusammenhang und das gibt es am Schluss bei allem, oder? Das kann man konstruieren, aber wenn man dann schon so Sachen zusammenpackt, eben, dann könnte man auch eine Spargeschichte drin reinpacken und dann würde es wenigstens noch ein bisschen Sinn machen.
Genau, zum Beispiel hätte man ja noch originellerweise können sagen, gut, für jede Milliarde, die man einsparen, gibt es eine doppelte Milliarde für die Ukraine
das
und
wird
für
die Armee.
Und dann mal schauen. Oder dann mal schauen, wie die Linken ihre Entwicklungshilfe durch alle Böden verteidigen, wo es ja nur darum geht, inländische NGOs und ihr Personal zu unterstützen, wie denn die Linken sich würden da metzgen. Nein, es ist, aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal betont und man muss es wieder betonen. Die Bürgerlichen müssen wieder das politische Handwerk lernen. Einfach wieder in die Schule gehen und schauen, wie das geht. Vielleicht wieder mal ein Buch lesen über Schweizer Geschichte und schauen, wie es früher im Parlament das gemacht haben, wie es die Bürgerlichen, ich rede jetzt hier auch vom Freisinn, aber auch von der CVP, so lange geschafft haben. Das Land, ja, von dieser Mitte, wo jetzt CVP heisst, so lange geschafft haben, an der Macht zu bleiben und die Linken eigentlich immer im Schach zu halten. Das haben sie wirklich gut können. Aber heute muss ich sagen, die Nachfahren von diesen Bürgerlichen, die sind einfach, sie können es nicht, sie sind inkompetent. Aber kompetent ist vielleicht die Stadtzürcher FDP. Die Stadtzürcher FDP hat einen neuen Podcast, wo sie die rot-grüne Misere in der Stadt Zürich zum Thema macht. Jede zweite Woche, das ist sehr gut, hört jetzt zu.
Lokal, kontrovers und munter unterwegs. Der neue Stadtpodcast von der FDP Zürich, der alle zwei Wochen auch als Video erscheint. Aktuell redet ein FDP-Politiker und jemand von der alternativen Liste über Tempo 30. Erstaunliche Aussagen, erstaunliche Erkenntnisse. Auch dazu, dass Tempo 30 als Anti-Lärm-Massnahme wenig bringt. der FDP-Stadt-Podcast mit liberaler Haltung für die ganze Schweiz. Zu finden auf allen Podcast-Plattformen und auf Social Media.
Ja gut, eine ganz traurige Nachricht hat uns alle erreicht. Gestern aus Deutschland, in Mannheim, ist der Polizist, 29-jährig, der sich wirklich sehr, sehr mutig eingesetzt hat für das Leben von einem anderen, von einem sogenannten Islamkritiker. Das ist ja schon wieder so ein komischer Berufsbegriff. Einfach jemand, der vielleicht einfach Common Sense wahrscheinlich geredet hat in dieser Frage. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er den geschützt vor einem Messerangriff von einem Islamist, wahrscheinlich einem Islamist. Und er ist jetzt gestern gestorben. Jetzt, erste Eindruck, aber vielleicht ist das anekdotisch. Also mich dünkt schon, in Deutschland kommt jetzt einfach alle Monate irgendeine Meldung.
Ja, das ist schon so. Das nimmt zu, meiner Ansicht nach. Klar, es ist nicht immer gleich schlimm. Es stirbt nicht jedes Mal jemand. Und was auch noch gleich ist, ist der Umgang damit. Also, dass man so ein bisschen zuerst eben lang sagt, das sei ein Attentäter. Man sagt nicht, woher das er kommt. Man sagt nicht, dass er Moslem ist und so. Man hat wie Angst, den Elefant im Raum zu benennen. Dann irgendwann dann schon, muss man sagen, es ist dann schon klar geworden, schnell auch dank zum Beispiel der Bild-Zeitung, wo da relativ klar das gesagt hat. Und natürlich, weil zum Beispiel ein Video von der Tat auf x.com zu finden ist. Wir haben den Ruven L., den 29-jährigen Polizist, zum Held des Tages gekürt. Ein trauriger Held natürlich. Und ich finde auch, ich habe dann wirklich das noch genauer nachgeschaut, das ist, wie das war. Oder? Also, Afghan ist 25, er ist auf der Asylschiene 2014 nach Deutschland gekommen und hat sich radikalisiert. Und es wird leider noch mehr so Suleiman A. geben.
Genau, und dann vielleicht auch noch, eben, was du richtig gesagt hast, oder lang tut man halt gleich immer zögern. Aus meiner Sicht macht man die Bevölkerung nur verrückt. Weil die Leute einfach von Anfang an ziemlich schnell checken, wenn einer einen Islamkritiker angreift mit dem Messer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Islamist ist, ja, das ist so wahrscheinlich, dass ich weiss nicht, dass es Hörnli mit Kacktem gibt in einer Beiz. Ich weiss nicht wo. Nein, es ist absurd. Der Eiertanz ist absurd und der schadet der Sache. Der schadet auch allen denen Asylbewerbern, die vielleicht nicht Islamisten werden. Das ist mal das eine. Und das Zweite, was ich wirklich betonen muss, es ist zwar eine ganz harte Kost, aber schaut das Video. Weil das ist einfach wahnsinnig. Ich meine, das ist wahnsinnig, wie der Mann, der 25-Jährige, auf die anderen Menschen losgeht. Und man fragt sich, was ist mit dir? Der ist ein Familienvater. Der hat Kinder. Der ist verheiratet, der kommt in eines der besten Länder der Welt, hat alle Chancen. Und wenn man so das Gesicht, man sieht das Gesicht nicht genau, aber man sieht ein bisschen eine Brille, natürlich einen grossen Bart, aber der sieht noch intelligent aus. Der hätte wahrscheinlich durchaus etwas Intelligentes machen können mit seinem Leben. Warum ja. Machen die Leute so etwas? Und dann muss man jetzt zu einem anderen gehen und da gehen wir vielleicht jetzt noch schnell in die
Schweiz. Ja, also man muss schon noch sagen, oder? Ich meine, er ist natürlich durch eine Ideologie radikalisiert und es ist halt einfach, der Islam ist die einzige Religion, die derart Mühe hat mit Religionskritik, oder? Und mit Andersgläubigen und am allerschlimmsten mit Menschen, die den Islam verloren haben. Und keine Religion außer der Islam tut so einen politischen Machtanspruch über Geografie, aber auch über einzelne Leute theologisch unterlegen. Das fällt mir noch auf, das muss man einfach einmal sagen. Und das hat der Michael Stürzenberger von Bürgerbewegung Pax Europa eben auch bei so Auftritt gesagt. Und es gibt jetzt Leute, die sagen, ja, das sei halt ein Islamkritiker gewesen, Kopfertelli. Der Anschlag ist ein Anschlag auf genau die Meinungsfreiheit, die der Westen ausmacht. Und wir müssen da unbedingt wirklich fernbleiben. Auch, man darf wirklich, sogar wenn der Stürzenberger vielleicht irgendwann etwas gesagt hat, wo nicht stimmt, das darf man bei uns. Und das muss man dürfen auch in Zukunft. Und der Anschlag geht natürlich schon darum, dass alle Islamkritiker im Westen wissen, wenn man sich islamkritisch äußert, dann läuft man Gefahr, dass man abgestochen wird.
Genau, und dann muss man einfach mal so die Linken an ihre eigene Geschichte erinnern, oder? Ich meine, die Linke tun sich ja gerne auf die französische Revolution und auch auf die Aufklärung, exakt, vor allem auf die Aufklärung berufen. Und die Aufklärung hat eben genau das eigentlich probiert durchzusetzen. Haben sie natürlich auch nicht immer können, aber es ist dann relativ schnell gekommen im 19. Jahrhundert. Meinungsfreiheit, die einfach heisst, du kannst jeden Schrott sagen. Du kannst jeden Schrott sagen auf dieser Welt, ohne dass du musst sterben für das. Und das hast du völlig richtig gesagt. Das ist etwas, wo ja, das ist nicht nur ein islamistisches Problem, es ist ein islamisches Problem. Also das ist wirklich die Religion, Islam ist das so. Und wir haben das natürlich früher auch mal gehabt, in der katholischen oder in der reformierten Kirche. Aber es ist halt 500 Jahre zurück und wir haben relativ viel auch müssen kämpfen. Und zwar untereinander haben wir gekämpft, dass wir diese Freiheit errungen haben. Und umso mehr, und ich sage es jetzt noch einmal, die Linke, der ganze Asylkitsch, der schon lange nur noch tödlich ist, der gefährlich ist, das müssen sie aufhören. Das müssen sie aufhören, weil letztlich die eigenen Werte, wir reden jetzt hier nicht nochmal von der Frauenrecht, ist ja genau das Gleiche, ja. Oder? Die eigenen Werte, die sie uns, ja dann immer uns Rechten unterstellen, ja, ihr könnt die gefördern. Nein, sie sind die zurzeit gefördert, indem sie das zulassen. Und da kommen wir jetzt gerade zu einem Entscheid, den wir letzte Woche schon besprochen haben und wo man einfach wieder mal muss sich überlegen, was das Parlament und darunter viel, viel Freisinnige entschieden haben. Dass nämlich Afghaninnen praktisch ein offenes Ticket haben, um in die Schweiz zu kommen und auch ihre Familie anziehen können. Und wenn wir jetzt den Täter anschauen, das ist der Klassiker. 2014 war Afghanistan noch besetzt gewesen, oder besser gesagt beherrscht worden von der NATO. Die Deutschen haben dort selber Soldaten gehabt. Eigentlich gibt es gar keinen Grund, dass jemand aus Afghanistan politisches Asyl verlangt in Deutschland. Weil die Deutschen sind ja selber dort gewesen, um seine Freiheit zu schützen. Also kommt er als Kind, als 15-Jähriger auf Deutschland und radikalisiert sich. Und deshalb ist das so eine verantwortungslose Haltung, dass man einfach sagt, ja, das ist ja gleich und wir geben jetzt halt auch der SVP diesen Grüsel nicht recht und ich würde halt immer nett aussehen. Ja, bis bei uns solche Sachen
passieren. Das Verrückte ist ja, man hat ja jetzt doch eine Motion angenommen. Ich habe das mit dem Martin Ganinas bei uns in Federal lang besprochen. Und er sagt, ja, aber dort sind ja drin mit den Männern, wo man dann nachzieht. Mir ich mir ja eine Sicherheitsüberprüfung. Und ja, also weißt, so naiv kannst du gar nicht sein. Weil ich meine, der Suleiman A., eben, du hast es gesagt, ist mit 15 gekommen. Ich nehme nicht an, dass eine Sicherheitsüberprüfung von ihm jetzt damals ergeben hat, dass er 10 Jahre später ein Messer nimmt und, das ist das Oberpeinliche, auf den Platz kommt, wo am Freitag und Samstagabend eine messer- und waffenfreie Zone ist. Oder? Aber leider eben nicht am Freitagnachmittag und ein Islamkritiker oben absticht. Also, das ist derart, die Naivität können wir uns einfach gegenüber einer Religion, wo Gewalt das Mittel zur Durchsetzung von religiösen Ansprüche ist, schlicht und einfach nicht mehr leisten.
Genau, und auch jetzt an Martin Gandinos gerichtet. Oder? Es ist eben nicht nur naiv, es ist verantwortungslos. Ihr geht langsam wirklich Risiken ein, wo am Schluss Menschen sterben. Es sterben wegen Politiker Menschen. Und das ist in Deutschland jetzt schon längstens der Fall. Es sterben Menschen wegen Politiker und das ist eine verdammte, ja, es ist eine Sauerei. Und das darf nicht wahr sein und tönt eure Verantwortung endlich wahrnehmen in Bern. Hört auf mit dem, es ist einfach nicht einmal, ich weiss nicht einmal, es ist ja den Teil nicht einmal gut gemeint, sondern es ist einfach, es ist so nachlässig, es ist so, ja, ist ja nicht so wichtig und ja, tönt doch nicht immer so übertrieben, ja und so. Das ist wirklich eine ganz schlimme Haltung, muss aufhören. Gut, gehen wir zu einem sehr erfreulichen Thema, die Juso. Die Juso werden wirklich immer mehr zu einer ganz speziellen
Partei. Das ist eine Partei. Geschichte aus der NZZ am Sonntag. Die Juso werden zu einer heterofreien Zone. Es braucht dort, wenn sie Veranstaltungen haben, Räume für Transmenschen. Pronomenpflicht gilt an Sitzungen. Hast du dir das schon mal überlegt? Wir müssen in Zukunft müssen wir immer am Anfang von Bern einfach sagen, ob wir mit er, sie, es oder überhaupt nicht angesprochen werden. Keine Partei ist so quer wie die Juso. Der Präsident sagt, die meisten aktiven Mitglieder sind quer. Und das ist so ein bisschen der Oberbegriff für alles andere als heteronormal.
Genau, und eigentlich heisst es natürlich ursprünglich natürlich queer. Aber weil ja, alles muss ja aus Amerika kommen, schon das zeigt eigentlich, das ist doch keine politische Haltung mehr, wenn man einfach alles nachäfft, was in New York und San Francisco vorgegeben wird. Also, wir können uns auch Amerika anschliessen. Also, kein Problem, dann sind wir halt der 58. oder 5. Wie viele Staaten haben es? 50 oder 1? Dann sind wir halt der 51. Bundesstaat. Es ist furchtbar, aber ich habe vorher gesagt, sagen gute Nachricht. Ja, es ist ein bisschen zynisch, aber ich habe überhaupt nichts dagegen, dass eine Partei sich um Minderheiten kümmert. Das ist völlig okay. Aber wenn eine Partei so weit geht, dass sehr kleine Minderheiten praktisch noch eine Mehrheit sind in einer Partei, ja, dann wird es keinen Erfolg haben. Es ist einfach so in der Demokratie, wie alle wissen, die Demokratie ernst nehmen, es geht um Mehrheiten. Man muss halt Mehrheiten gewinnen für seine Ideen. Und wenn man sich so kapriziert auf so unglaublich kleine Minderheiten, ja, dann nimmt man sich eigentlich selber aus dem politischen Prozess raus und kann in Schönheit sterben. Das ist etwas, wo viele linke Parteien immer hatten, das Problem. Kommunisten sind auch so gewesen. Das Sektiererwesen hat immer zu linken Parteien gehört, aber es hat ihnen nie gut da. Und von dem her, wenn man sieht, dass die USA so eine grosse, dominante Rolle spielen, jetzt in der grossen SP, dann kann man nur davon ausgehen, dass auch die SP in 10 Jahren natürlich die Folgen wird spüren. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das sehr erfreulich ist, genauso. Und zwar geht es um ein Buch von Simon Eggerter. Simon Eggerter ist ein Physiker und langjähriger Direktor vom Technorama in Winterthur. Und er weiss alles über die Energiepolitik, hat ein gutes Buch geschrieben, das ihr jetzt zuhören müsst und vor allem dann kaufen und lesen.
Suchen Sie noch das passende Buch für Ihre Ferien? Wir hätten da eine Idee. Das Wachstum der Grenzen von Simon Eggerter. Erfahren Sie mehr über die faszinierende und unerschöpfliche Erfindungskraft der Menschen. Ein packendes Buch, einfach geschrieben und mit einem positiven Blick auf die Welt. Jetzt erhältlich auf www.nzz-libro.ch. Nebelspalterleser profitieren vom Rabatt. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes von dem Podcast.
Ja, jetzt wird es wieder mal ernst, wobei es ist noch nicht so weit, aber es deutet viel darauf ein, dass es könnte in die Richtung gehen. Wir haben ja vor, wie viel ist das gewesen? Ich glaube, 2 Jahren Konzerninitiative abgelehnt, knapp, aber wir haben sie eindeutig abgelehnt. Und jetzt könnte es passieren, dass die über die Hintertür, über die EU-Hintertür wieder reinkommt. Und meiner Meinung nach ein Vorgang, wo vor allem die Economy Suisse sollte ganz genau studieren und dann auch mal ihre Haltung gegenüber solchen Vorgängen vielleicht überdenken.
Ja, es kommt von der gleichen Ecke. Es heisst jetzt einfach ein bisschen anders. Eine Allianz für Konzernverantwortung hat man gebildet. Eine Koalition, Entschuldigung, für Konzernverantwortung. Das ist eine ehemalige Mitarbeiterin vom Generalsekretariat von der CVP, das kann man wirklich noch sagen. Sie hat das im Auftrag von der linksgrünen NGO, die hinter der Konzernverantwortungsinitiative stehen, hat sie ihre alten Kontakte spielen und ist gelandet bei einigen. Also bei zum Beispiel unserer Lieblings-Basler halbbürgerlichen Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneider, auch bekannt als Economy Suisse-Telefonistin. Oder dann auch beim Lorenz Hess, beim Mitte-Nationalrat aus Bern, früher BDP, ganz früher SVP, wo auch schon aufgefallen ist, weil er eine Lohnpolizei wieder einführen will. Das ist natürlich klassisches Lobbying, oder? Man sucht dann Leute, wo man eh schon weiss, dass sie manchmal so ein bisschen ausrutschen. Und die dritte Person ist Doris Fiala, wo aber gar nicht mehr im Parlament ist, aber sie hat man wahrscheinlich gefragt, damit man auch noch jemanden von der FDP auf der Liste hat.
Genau, und der Vorgang ist ja der, deshalb ist es so wichtig auch für die Economy Suisse. Es geht natürlich ums Lieferkettengesetz, wo die EU jetzt, wenn der neueste Stand ist, sie haben es, glaube ich, jetzt wirklich verabschiedet. Und das ist von der Stoßrichtung her, von der Auswirkung her praktisch identisch mit dem. Ja, es geht sogar weiter, glaube ich, als Konzernverantwortungsinitiative gegangen ist. Und jetzt könnte also wirklich Gefahr bestehen, und sie besteht, dass die Schweiz eben im autonomen Nachvollzug, wo ja dann immer die Leute so höhnisch lächeln, dabei haben wir es eben wirklich in der Hand, ob wir das mitmachen oder nicht. Aber die Beamten haben das natürlich gern, dass sie es einfach noch abschreiben können. Ja, es besteht jetzt Gefahr, dass wir das Lieferkettengesetz im Prinzip auch übernehmen und damit im Prinzip eine Konzernverantwortungsinitiative, die wir abgelehnt haben, durch die Hintertüre doch noch.
Ja gut, ich habe nichts dagegen, wenn man Rechtsentwicklungen in der EU anschaut und dann eine Güterabwägung macht, was kostet es uns, wenn wir da mitmachen, was sind die Chancen, wenn wir nicht mitmachen, weil der Rest der Welt wird den Blödsinn nicht mitmachen. Ich glaube nicht, dass der Xi Jinping ein Lieferkettengesetz für chinesische Firmen macht. Ich glaube auch nicht einmal die USA, nicht einmal die Administration Biden wird das machen. Sie wird vielleicht irgendetwas beschliessen, aber das wird ein Papiertiger sein und x andere Länder auch nicht. Und wir dürfen uns einfach nicht an die EU-Kette sklavisch und darum sollte man selber entscheiden. Ich habe Mühe, wenn Politiker dann irgendwie so irgendetwas fordern. Kommt noch dazu, dass in der EU so Sachen ja beschlossen werden und wie sie dann umgesetzt werden in den Ländern. Das kann eine riesige Differenz sein. Man hat auch 2 Jahre Zeit. Also können wir doch ganz in Ruhe mal schauen und ich würde sagen, mal in 3 Jahren schauen wir genau an, wie die anderen das machen und dann fangen wir mal an legiferieren. Das dauert bei uns dann hoffentlich 10 Jahre und so können wir uns die Spielräume eigentlich sichern. Und das können wir aber nur, wenn wir uns nicht völkerrechtlich verpflichten zum Nachvollzug. Und ich finde wirklich, mit dieser Konzernverantwortung schiesst man sich derart ins Knie. Darum hat man damals auch dagegen gekämpft und ich finde das ein bisschen absurd, wenn Frau Schneider-Schneider, wie andere Exponenten von Economy Suisse, eigentlich kurz nach der Abstimmung, wo auch bei Economy Suisse und auch bei den Befürwortern über 10 Millionen gekostet hat, irgendwie jetzt so dünn, wie wenn man das müsste einführen.
Ja genau, und sind wir also ehrlich, also wenn wir natürlich die neuen Verträge würden, also das neue Rahmenabkommen 2.0, würden unterzeichnen,
genau.
Wäre das ein No-Brainer. Dann müssten wir das einfach übernehmen und wir könnten...
Und zwar viel genauer als die EU, oder sonst können wir vor der EuGH.
Genau, wir könnten das Schiedsgericht anrufen und am Schluss tut der EuGH sagen, ihr müsst das einführen. Also, dass ein Economy Suisse immer noch nicht merkt, was es geschlagen hat und wie gefährlich dass eine solche Anbindung ist, das entzieht sich ja meinem Verständnis. Ich verstehe es wirklich überhaupt nicht. Es ist so ein offensichtlicher Fall jetzt zum Beispiel. Und natürlich, also man hat Elisabeth Schneider-Schneider, die ja eigentlich die Pharmaindustrie, sie ist ja Präsidentin von der Basler Handelskammer, sie vertritt ja eigentlich die Pharmaindustrie. Und dass die Pharmaindustrie das auch nicht checkt, was das für sie denn würde heissen, wenn sie das, natürlich sagen sie immer, ja, wir müssen sie sowieso ausführen in Ding. Ja, aber für den Schweizer Standort eben nicht und das könnte ein sehr grosser Vorteil sein.
Nur eine Frage.
Gut. Gehen wir zum letzten.
Ja. Ihnen überkommen.
Oh, Entschuldigung. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Jetzt kommen wir zu der Frage. Kein Problem, wir koordinieren das.
Genau.
Eine Frage von einem Hörer.
Dominik, ja, ein Richard, der fragt uns, ja, es gibt doch viele Leute, die von diesen Milliarden an eines der korruptesten Länder von Europa, nämlich die Ukraine, nicht viel halten. Und das müssen wir doch irgendwie freiwillig machen. Man könnte doch ein Bankkonto eröffnen und alle, die das Gefühl haben, unsere Freiheit werde in der Ukraine verteidigt, könnten ja dorthin einzahlen. Und das wäre interessant, seiner Meinung nach, welche Summe dann würde zusammenkommen. Und der gleiche Vorschlag würde er auch für das, Zitat, sinnlose Asylwesen machen.
Das finde ich einen sehr guten Vorschlag. Ist natürlich völlig weltfremd. Das wird nie so passieren, aber... Es ist ein richtiger Vorschlag, aber vielleicht noch viel ein besserer Vorschlag wäre, dass man endlich das Finanzreferendum einführt auf Bundesebene. Und dann kann man über alles so Zeug abstimmen. Dann könnte man ein Referendum gegen das ergreifen und das wäre wahrscheinlich viel, viel...
Und auch typisch für die Schweiz. Dann müssen wir wirklich diskutieren, wenn wir jetzt die 5 Milliarden in die Ukraine schicken oder nicht. Und wir können gegenüber dem Ausland sagen, tut uns leid. Die, die es zahlen müssen, haben in der Mehrheit Nein gesagt. Grossartig.
Genau, und man kann ja dann auch gute Lösungen durchsetzen. Man könnte ja dann zum Beispiel auch mal sagen, ja gut, wir bringen schon Hilfe, aber das dürfen nur Schweizer Unternehmen leisten zum Beispiel. Dass wir einfach mal vor Ort, oder? Dass wir vor Ort unsere eigenen Leute haben und die bauen dann wieder Brücken auf oder Kraftwerke oder die Stromversorgung. Wir können das und wir können es wahrscheinlich besser als Menge andere. Und das würde Ukraine am meisten bringen, weil was ihnen wirklich nichts bringt, du hast es richtig gesagt, es ist leider so, es ist ein sehr korruptes Land. Sie haben jetzt grosse Probleme, auch die grosse Hilfe, die sie jetzt bekommen vom Westen, zu einem gewissen Teil, zu einem grossen Teil wahrscheinlich, muss man befürchten, fließt das in die Koffer von irgendwelchen Idioten und Oligarchen. Also von dem her, es wäre gut. Wir hätten ein bisschen mehr Druck auf solche Ausgaben und von dem her, danke vielmals für die Frage. Das ist gerade in die richtige Richtung. Gut, das war es von Bern einfach am 3. Juni 2024, am Montag. Dominik Freusi und Markus Somm. Wenn Ihnen der Journalismus gefällt, bitte abonnieren, sofort abonnieren, nebelspalter.ch. Und vor allem könnt uns auch weiterempfehlen, könnt euren Freunden von uns erzählen, könnt uns hoch bewerten, das würde uns auch noch freuen. Und wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.